Was, wenn die einzige wirkliche Freiheit nicht im Außen liegt, sondern in der Fähigkeit, uns selbst zu beobachten?
Von Yogis und Heldinnen. Alte Yoga-Geschichten neu erzählt.
Hallo, wie schön, dass du dir heute die Zeit für eine alte mythische Geschichte nimmst, ganz neu erzählt. Ich bin ja nicht nur Podcast-Hostin, sondern auch selbst fleißige Podcast-Hörerin, wobei mich da eine sehr große Bandbreite an Themen interessiert. Als Pendlerin finde ich den Podcast Okay America von der Publikation Die Zeit sehr interessant. Natürlich andere Yoga-Podcasts, wie zum Beispiel Yoga Teacher Training von Jeremy Devens. Oder auch Geschichtliches wie Was bisher geschah. Und so kam es, dass ich neulich in einer Episode einem Gespräch mit der österreichischen Gerichtspsychiaterin Sigrun Rosmanit lauschte, die Folgendes äußerte, und ich zitiere sie wörtlich: Die Selbstreflexion ist für mich die wesentlichste und wahrscheinlich die einzige Freiheit, die wir im Leben haben. Was für ein tolles Zitat zu einem überaus yogischen Thema, das ja auch nicht neu ist. Erkenne dich selbst ist ein zentraler antiker Leitsatz, der häufig den sieben Weisen, darunter Thales von Milet, zugeschrieben wird. Als Begründer der ionischen Naturphilosophie wird Thales oft mit dieser Maxime assoziiert, die als Grundstein für sein rationales Denken gilt. Auf die Frage, was ist schwer, soll er geantwortet haben: sich selbst erkennen. Erkenne dich selbst mahnt also zur Selbstbesinnung, Bescheidenheit und Anerkennung der eigenen Begrenztheit gegenüber den Göttern. Und der Spruch fordert dazu auf, die eigene Sterblichkeit, menschliche Schwächen und den eigenen Charakter zu erkennen. Es geht um Selbsterkenntnis als höchste Weisheit. Und während es anfangs eine Warnung vor Selbstüberschätzung war, wandelte es sich bei Sokrates und Platon zu der Aufforderung, die eigene Seele durch Wissen zu vervollkommnen. Und Selbstüberschätzung ist ja auch etwas, was wir uns mit der yogischen Brille in Episode 57 mit dem Titel Narada und das Ego angeschaut haben. Ganz pragmatisch könnte man sagen, es geht nicht nur darum, die Außenwelt wie Natur, Wissenschaft etc. zu verstehen, sondern auch das Innere selbst. Zu diesem Thema finden sich ganz wunderbare Geschichten in unseren alten Mythen, wie bereits in unserer Episode 55 um Astavakra, den Jungen mit den 8 Krümmungen, der auf König Janaka trifft, der wiederum wohlhabend, gebildet und verantwortungsvoll, dennoch innerlich unruhig ist. Janaka möchte Befreiung nicht später, nicht nach dem Tod, sondern jetzt. Und der weise Astavakra ist symbolisch. Äußere Form sagt nichts über innere Wahrheit. In dieser Geschichte bedeutet Selbstreflexion nicht grübeln, sondern wer beobachtet meine Gedanken? Wer ist dieses Ich, das Gedanken wie ich bin fröhlich, ich bin traurig bemerkt? In der indischen Philosophie ist diese Fähigkeit der Sakshi, der innere Zeuge. Oder auch in der Geschichte aus Episode 71, in der Indra nach dem Selbst sucht. Er wartet jahrzehntelang auf den richtigen Hinweis von Prajapati, wobei er zuerst in die Irre geführt wird. Zunächst hält er den Körper für das Selbst, dann den Traumkörper, dann den Tiefschlaf. Doch immer wieder sagt er sich, das kann doch noch nicht alles sein. Und diese Bereitschaft, die eigene Erkenntnis zu hinterfragen, ist echte Selbstreflexion. Und dann ist da noch eine wunderschöne Geschichte, und zwar aus dem Bhagavata Purana rund um König Bharata, die ich dir gerne jetzt erzähle. Leise Anhaftung, die Geschichte von König Bharata. Vor langer Zeit lebte ein König, dessen Name mit Ehrfurcht ausgesprochen wurde, Bharata. Sein Reich war weit, fruchtbar und friedlich, seine Herrschaft gerecht und klug. Die Menschen liebten ihn, seine Feinde respektierten ihn und alles, was ein menschliches Leben an Erfolg versprechen konnte, lag offen vor ihm. Doch gerade inmitten dieser Vollkommenheit begann sich in seinem Inneren eine leise Frage zu regen, eine Unruhe, die weder durch Macht noch durch Anerkennung zum Schweigen gebracht werden konnte. In stillen Nächten trat Bharata hinaus auf die Palastterrassen und blickte hinauf zu den Sternen. Während unter ihm das Leben des Hofes weiterrauschte, spürte er eine wachsende Gewissheit. Alles, was ihn umgab, war vergänglich. Titel, Besitz, selbst der eigene Körper schien ihm plötzlich wie Gewänder, die man eines Tages wieder ablegen musste. Tief in seinem Herzen entstand der Wunsch, nicht länger König zu sein, sondern Suchender. So traf er eine Entscheidung, die selbst seine engsten Vertrauten kaum begreifen konnten. Ohne Drama und ohne Bedauern übergab er die Herrschaft seinen Söhnen, legte Krone und Schmuck ab und verließ den Palast. Was andere als Verlust gesehen hätten, empfand er als Befreiung. Allein zog er in den Wald, dorthin, wo keine Rolle ihn mehr definierte. Der Wald nahm ihn auf mit einer stillen, ursprünglichen Weisheit. Dort gab es keine Hierarchien, keine Erwartungen, kein Publikum. Nur das Rascheln der Blätter, den Atem des Windes und das gleichmäßige Fließen eines klaren Flusses. Bharata errichtete sich eine einfache Hütte und begann ein Leben der Meditation. Die Tage wurden ruhig, die Gedanken weit. Nach und nach lösten sich Erinnerungen an sein früheres Leben, als hätten sie nie wirklich zu ihm gehört. Stundenlang saß er am Ufer des Wassers, beobachtete seinen Atem und ließ die Bewegungen seines Geistes kommen und gehen. In dieser wachsenden Stille begann er eine Freiheit zu erfahren, die tiefer war als jede königliche Macht. Sein Bewusstsein wurde klarer, durchlässiger und manchmal schien es ihm, als berühre er einen Raum jenseits aller Identität. Eines Morgens jedoch wurde diese Stille jäh unterbrochen. Ein erschütternder Laut hallte durch den Wald, das Brüllen eines Raubtiers. Bharata öffnete die Augen und sah am anderen Ufer ein trächtiges Reh in panischer Flucht. Vom Schrecken getrieben sprang es über den Fluss, doch der Sprung misslang. Das Tier stürzte ins Wasser, brachte im Todeskampf ein Junges zur Welt und wurde von der Strömung fortgetragen. Zurück blieb ein kleines Rehkitz, hilflos und zitternd, das an das Ufer gespült wurde. Bharata erhob sich langsam. Als er das junge Tier betrachtete, regte sich tiefes Mitgefühl in ihm. Das Leben stand hier nackt und schutzlos vor ihm, völlig abhängig von Zufall und Gnade. Ohne lange zu überlegen, hob er das Kitz auf und brachte es in seine Hütte. Er wärmte es, nährte es und schützte es vor den Gefahren des Waldes. Anfangs geschah all dies in vollkommener Klarheit. Er sah seine Fürsorge als natürliche Handlung, als Ausdruck von Mitgefühl, nicht als Bindung. Doch während die Tage vergingen, begann sich etwas kaum Wahrnehmbares zu verändern. Das Reh wuchs heran und entwickelte eine tiefe Vertrautheit zu ihm. Es folgte ihm auf Schritt und Tritt, legte den Kopf in seinen Schoß, während er meditierte und suchte seine Nähe wie ein Kind. Unmerklich begann Bharatas Aufmerksamkeit sich zu verschieben. Wenn das Tier längere Zeit fortblieb, wurde sein Geist unruhig. Während der Meditation lauschte er plötzlich auf Geräusche im Wald, statt in die Stille seines Inneren zu sinken. Gedanken tauchten auf, die sich nicht mehr um Erkenntnis drehten, sondern um Sorge, ob das Reh wohl sicher sei, ob ein Raubtier ihm gefährlich werden könnte, ob es den Weg zurückfinden würde. Was als Mitgefühl begonnen hatte, verwandelte sich langsam in Identifikation. Bharatam bemerkte nicht, dass sich eine neue Rolle in ihm gebildet hatte, nicht mehr die des Königs, sondern die des Beschützers. Das Gefühl, gebraucht zu werden, erfüllte ihn mit Wärme, und gerade diese Wärme machte ihn blind für die wachsende Abhängigkeit seines Herzens. Seine Meditation wurde kürzer, seine Gedanken enger. Ohne es zu bemerken, hatte sich sein innerer Mittelpunkt verschoben, weg vom Selbstlosen, weg vom zeitlosen Selbst, hin zu einem Wesen, dessen Vergänglichkeit unausweichlich war. Als Bharata alt wurde, kam eines Tages ein Sturm über den Wald, dunkle Wolken verdichteten sich und das Reh kehrte nicht wie gewohnt zurück. Sorge erfüllte ihn. Statt sich in die Stille zu setzen, wartete er unruhig vor seiner Hütte, sein Geist gefangen in Angst und Fürsorge. Als sein Atem schwächer wurde und er spürte, dass sein Leben sich dem Ende näherte, war sein Bewusstsein nicht weit und frei, sondern auf ein einziges Bild gerichtet: das Reh. Mit diesen Gedanken verließ er die Welt. Die Überlieferung erzählt, dass Bharata daraufhin als Reh wiedergeboren wurde, nicht als Strafe, sondern als Spiegel seines letzten inneren Zustands. Gerade darin liegt die tiefe, beinahe unbequeme Wahrheit dieser Geschichte. Bharata scheitert nicht an Gier oder Machtstreben. Er verlor sich ja nicht in groben Begierden, sondern in etwas scheinbar Reinem, nämlich Liebe und Fürsorge. Die Geschichte zeigt uns, wie subtil Anhaftung sein kann, wie leicht selbst ein spiritueller Mensch eine neue Identität erschafft, nachdem er die alte abgelegt hat. Selbstreflexion bedeutet daher nicht nur, offensichtliche Wünsche zu erkennen, sondern auch jene feinen Bindungen zu durchschauen, die sich hinter guten Absichten verbergen. Sie stellt nämlich die stille Frage: Woran hängt mein innerer Frieden? Was gibt mir unbemerkt das Gefühl, jemand zu sein? Denn Anhaftung beginnt nicht dort, wo wir etwas besitzen wollen, sondern dort, wo wir glauben, ohne etwas nicht vollständig zu sein. Und so bleibt Bharatas Geschichte natürlich keine Mahnung gegen Liebe, sondern eine Einladung zur Wachheit. Sie erinnert uns nämlich daran, dass der spirituelle Weg nicht nur darin besteht, die Welt loszulassen, sondern auch die subtilen Rollen zu erkennen, die sich im Herzen neu formen. Und vielleicht liegt wahre Freiheit daher nicht im Rückzug aus dem Leben, sondern in der Fähigkeit zu lieben, ohne sich zu verlieren, wach zu bleiben, selbst dort, wo das Gute uns am sanftesten bindet. Und wenn wir die Brücke zwischen dieser Geschichte und unserer modernen Gesellschaft schlagen, stellt sich oft die Frage: Wie gehen wir heute mit Selbstreflexion eigentlich um? Als Individuen oder als Gesellschaft, ist Selbstreflexion wichtiger denn je? Fällt es uns schwer? Und wenn ja, warum? Wir leben ja in einer Zeit permanenter Reizüberflutung. Smartphone, Nachrichten, Social Media, Serien, E-Mails, ja sogar Podcasts. Selbstreflexion jedoch braucht Zeit und Stille und Abwesenheit von Gedanken, so eine Art innere Leere und noch mehr Zeit. Dieser Raum ist uns aber eher selten geworden. Viele erleben Stille ja schon fast als etwas Bedrohliches, weil dann plötzlich Gedanken auftauchen, die im Alltag sonst übertönt werden. Und ich möchte außerdem behaupten, dass wir als Gesellschaft stark leistungsorientiert sind. Die Frage, wer bin ich, wird ja oft ersetzt durch: Was leiste ich, wie wirke ich? In sozialen Medien entsteht zusätzlich ein kuratiertes Selbstbild. Weil Identität zur Inszenierung wird, wird ehrliche Selbstprüfung schwieriger. Selbstreflexion ist manchmal echt unbequem, wenn man eigene Schwächen erkennen muss, blinde Flecken anerkennen und Widersprüche aushalten muss. Oft fehlt vielen Menschen ein kultureller Rahmen, in dem Selbstreflexion selbstverständlich eingeübt wird. Dazu kommt noch, dass der Umgang mit Selbstreflexion nicht Kurzvideo, Shorts und Reels geeignet ist. Wir lieben ja schnelle Lösungen wie Hacks und Tools und Optimierung, lässt sich aber hier leider nicht so ganz gut anwenden. Selbstreflexion ist kein Hack. Es ist ein Prozess, langsam, zirkulär, manchmal sehr demütigend und fordert Geduld, eine Qualität, die uns natürlich Yoga lehrt. Und echte Selbstreflexion verlangt auch innere Sicherheit. Nur wer sich nicht permanent bedroht fühlt, sozial, wirtschaftlich, emotional, kann sich erlauben, ehrlich hinzusehen. Also mein Fazit, vielleicht ist Selbstreflexion heute nicht schwieriger geworden, sondern notwendiger. Wir haben die heutige Asana bzw. ihre Variationen als Meditationshaltung bereits in Episode 7 über Vishnu besprochen. Doch Asanas sind so vielschichtig und komplex, dass ich sie nicht in ein simples 1:1 Verhältnis zwischen Haltung und Geschichte pressen möchte. Jede Praxis entfaltet sich im Erleben des jeweiligen Menschen anders. Jedem Praktizierenden offenbaren sich andere Nuancen, andere innere Räume. Und gerade darin liegt ja die Kraft. Asanas ermöglichen es uns, unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte einer Geschichte auf körperlicher Ebene erfahrbar zu machen. Also ob Padmasana, Sukhasana oder ein schlichter aufrechter Sitz, all diese Haltungen sind Ausdruck innerer Würde. Nicht im Sinne von Stolz, sondern als leise Aufrichtung aus dem eigenen Zentrum heraus. In Verbindung mit dem Drishti, dem bewussten Blickfokus, entsteht dabei etwas sehr Kraftvolles. Die äußere Fokussierung wird zum Tor nach innen, der ruhende Blick sammelt die zerstreuten Bewegungen des Geistes. Und so wird Selbstreflexion zu einer Art inneren Anker, der uns trägt, auch wenn Gedanken und Gefühle in Bewegung geraten. Und vielleicht liegt genau hier die eigentliche Praxis, nicht in der perfekten Form, sondern in der stillen Bereitschaft, immer wieder bewusst zu schauen. Ich freue mich, wenn dir die heutige Episode einen Impuls für deine Yoga-Praxis, Selbsterkenntnis oder Entwicklung mitgeben konnte. Wenn du Fragen, Feedback oder Fabeln für mich hast, dann schreib mir bitte. Ich freue mich immer über Post, die ich selbstverständlich vertraulich behandle und immer einzeln und persönlich beantworte. Und wenn du dich gerade fragst, ob die Geschichte aus der heutigen Episode wahr ist, dann sei dir gesagt, diese Geschichte ist ganz genau so passiert, bis auf die Teile, die erfunden wurden. Aber die Wahrheit darin, die bleibt. Thank you.